herzlich willkommen. Mein Name ist Arco Pire.
Und ich bin Michael Bongalow.
Hallo, hallo. Wir haben uns heute den Daniel eingeladen zur ersten Folge. Er ist von Fridays for Future. Fridays for Future hat ziemlich viele Schlagzeilen produziert. Es ist eine der Jugendbewegungen zurzeit und sie kämpfen gegen die Klimakrise. Die Klimakrise ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, vor der wir aktuell stehen. Man hat den Eindruck, dass es jeden Tag schlimmer, schlimmer und schlimmer wird. Und von daher haben auch wir uns gedacht, dass wir gleich in der ersten Folge uns dieses Riesenthemas annehmen. Und ich frage einfach mal so direkt, warum sind wir im Arsch und werden wir ohnehin vielleicht bald alle sterben, verbrennen, ertrinken? Ja.
Also da kann ich ganz klar sagen, nein. Jetzt haben wir noch die Wahl, was passieren wird. Also es kommt darauf an, wie viel klimaschädliche Gase wir jetzt noch ausstoßen, wie sich das Weltklima in der Zukunft entwickeln wird und wie sehr wir und unsere Kinder und Enkelkinder oder auch nicht irgendwann im Arsch sein werden. Und wenn wir es schaffen, die Erderhitzung unter 1,5 Grad zu halten, dann werden die Effekte auch schon schlecht sein, aber noch bewältigbar. Wenn wir allerdings da drüber kommen oder weit drüber kommen, laufen wir Gefahr, Kipppunkte zu überschreiten. So wie zum Beispiel die Permafrostböden, wenn die auftauen, dann wird Methan frei. Und Methan ist viel, viel klimaschädlicher noch als Kohlendioxid. Das heißt, das ist sehr, sehr schlecht. Und dann kann es passieren, dass Dynamiken in Gang gesetzt werden, wo eins zum nächsten führt, wie eine Reihe von Dominosteinen, die umfällt. Und dann landen wir irgendwo und die Erde erhitzt sich noch weiter und noch weiter, ohne dass wir es mehr kontrollieren können. Und das ist ein reales Risiko. Wir wissen nicht, wo genau diese Kipppunkte sind und wo sie überschritten werden. Aber jetzt, und deswegen ist das jetzt so wichtig, dieses Jahr, diese Dekade und die nächsten 20 Jahre sind die Zeit, in der sich entscheiden wird, wie das Weltklima für die nächsten paar hundert Jahre mindestens aussehen wird. Das heißt, wenn wir es jetzt schaffen, alle gemeinsam unsere Anstrengungen zusammenzutun und unsere Strukturen und Systeme zu ändern und die Art, wie wir wirtschaften, zu ändern, sodass es für uns besser wird und für die Welt besser wird, dann sind wir nicht im Arsch.
Aber darf ich was nachfragen? Nämlich, also soweit ich das weiß, sind ja auch diese 1,5% Grad Erwärmung eigentlich schon komplett scheiße.
Also ja, besser wäre null. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei 1 Grad.
Ja, das wäre ja, wir sind ja schon in der Scheiße drin. Ne?
Ja, sind wir. Aber es wird noch viel ärger, wenn wir über die 1,5 Grad drüber kommen. Und quasi die Effekte, die sich einstellen, wenn wir unter 1,5 Grad bleiben, die sind eben noch leichter, mit denen umzugehen, als wenn wir da drüber kommen.
Und was passiert? Also was passiert auf jeden Fall? Also sozusagen sogar im Best-Case-Szenario?
Also ich kann jetzt nicht den kompletten Bericht zitieren, aber so ein paar Sachen sind etwa der Meeresspiegelanstieg, das Verschwinden von Gletschern, die Zunahme der Häufigkeit von Naturereignissen, also eben Stürmen und Muren und all diesen Sachen, weil einfach mehr Energie in der Atmosphäre ist durch die größere Hitze. Und diese Dinge passieren jetzt auch schon. Und man sieht ja auch die Arktis, die irgendwie sich die Eisflächen zurückziehen und so weiter. Das sind Dinge, die wir heute beobachten können. Dürren im Sommer, Ernteausfälle, das passiert alles schon. Worum es in der Wissenschaft immer stark geht, sind diese Kipppunkte. Das ist zum Beispiel der Permafrost in der Antarktis, auch das Abschmelzen und derartige Kipppunkte. Man weiß, glaube ich, noch gar nicht, was es überhaupt letztlich für Kipppunkte noch geben könnte, die man noch nicht entdeckt hat. Und wenn die einmal überschritten sind, dann gibt es kein Zurück mehr. Also zum Beispiel die Permafrostböden, wenn die auftauen und das ganze Methan frei wird, das ja viel erhitzender ist noch als Kohlendioxid, dann entwickelt das eine eigene Dynamik, die wir nicht mehr kontrollieren können. Und manche von denen treten eben bereits schon zwischen 1 und 2 Grad auf. Das heißt, es gibt diese graduellen Effekte, die ich gerade vorhin beschrieben habe, die dann einfach mit der Zeit immer stärker werden. Aber je höher wir kommen, desto mit der Temperatur, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir auch solche Kipppunkte überschreiten und dann das ganze globale Klimasystem eine Eigendynamik entwickelt und sich immer schneller aufheizt und wir eben dann nichts mehr machen können.
Und werden wir dann einfach alle sterben? Oder also sterben wir aus?
Also ich hoffe nicht. Ich glaube, es ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil wir handeln ja normalerweise so, dass wir die Zukunft auf Basis der Vergangenheit vorhersagen. Und es gibt da so ein Beispiel mit den schwarzen Schwänen. Also es gibt, man sieht jeden Tag nur weiße Schwäne und schließt daraus, dass es in der Welt nur weiße Schwäne gibt. Und das gilt so lange, bis man Kinder? Irgendwann einen schwarzen
sieht. Habe ich geglaubt.
Ja, als Kinder sind sie dunkel, aber es gibt manche, die halt als Erwachsene auch noch schwarz sind. Und das ist quasi ein Beispiel dafür, dass Dinge, die in der Vergangenheit noch nie passiert sind, nur deswegen, dass es nicht so ist, dass sie nie passieren können. Ne? Ich persönlich glaube nicht, dass wir aussterben, außer wir sind wirklich wahnsinnig unvernünftig und kurzsichtig. Aber die Lebensbedingungen werden sicherlich härter und weniger angenehm und herausfordernder. Und dadurch wird es auch herausfordernder, global und auch national ohne Konflikte zusammenzuleben.
Also du meinst, das Aussterben der Menschheit, dabei handelt es sich um eine reale Gefahr?
Ich meine, dass ich es nicht einschätzen kann, weil einfach, weil man viel von den Dynamiken noch gar nicht weiß, weil das ja quasi, man kann jetzt sagen, aussterben wann in den nächsten 100, in den nächsten 1000, in den nächsten Millionen Jahre, wie soll man das voraussagen können?
Wobei ich hier glaube, also ich glaube, ein paar komische Homo sapiens überleben schon. Ne? Die Frage scheint mir eher, wie viele und welche auch. Also so die Leute, die halt super viel Kohle haben, werden sie irgendwo richten können. Ne?
Ja. Darauf wollte ich nämlich auch hinaus, ob es nicht stark selektive Betroffenheiten dann auch gibt. Ne?
Absolut gibt es die. Die gibt es ja auch jetzt schon. Zum Beispiel die ganzen. Also bei den Weltklimakonferenzen sieht man, dass da gibt es verschiedene Gruppen, wo Staaten eben sich zusammenschließen und eine davon ist eben die Gruppe der kleinen Inselstaaten. Mhm. Und na, das sind die, die als erstes dann vom Meer verschlungen werden, wenn eben der Meeresspiegel steigt. Und das sind aber auch die, die am wenigsten Ressourcen zur Verfügung haben und sich deswegen teilweise oft am schwersten durchsetzen können in solchen Verhandlungen. Also ja, drum, wir bei Fridays for Future sagen ja auch nicht nur Klimarettung, sondern wir sagen auch Klimagerechtigkeit, eben weil das ein globales Problem ist, dass man auch, wo man auch diese globalen Ungleichheiten beachten muss.
Ich denke mir, in den Niederlanden ist mehr Kohle da oder in Großbritannien für Themen als in Bangladesch.
Genau, oder
in
Indien. Absolut, ja.
Ja, aber du bist ja unter anderem hier, um das eben zu verhindern. Wer bist denn du eigentlich und wie bist du zu Fridays for Future gekommen?
Ja, danke, dass ich da sein darf. Eben wurde schon gesagt, mein Name ist Daniel. Ich studiere Südasien- und Tibet-Wissenschaften sowie Psychologie. Und wie bin ich zu Fridays gekommen? Ja, natürlich über Also ich habe eigentlich schon, wie ich noch in der Schule war, meine vorwissenschaftliche Arbeit über die Klimakrise geschrieben und von dem her war das der Bezug und das Bewusstsein schon da. Und dann habe ich über einen Auslandszivildienst in Indien Leute kennengelernt, die wieder Leute kannten, von denen eben welche, von denen ich dann gehört habe, dass die jetzt so Freitagsdemos anfangen wollen. Und ja, und natürlich bin ich dann da dazugekommen.
Wann war das? Wann hat das angefangen?
Im Winter letzten Jahres. Mhm. Genau. Und also wir haben vor einigen, also so eineinhalb Monaten, das einjährige Jubiläum gefeiert oder halt, ja, mehr oder weniger. Und so, genau, ich war dann so ab dem ersten oder zweiten Klimastreik eben bei den Demos und dann, wenn man halt mal da dabei ist, dann führt so eins zum anderen. Jetzt bin ich da.
Und Fridays for Futures, wie for Futures, auch lustig, das ist eigentlich ein Finanzdruck, ne? For Future, haben Sie die denn eigentlich gegründet?
Fridays for Future, natürlich, der Hintergrund ist ein bisschen, dass der Schulstreik der Greta Thunberg eben so um die Welt gegangen ist. Dieses Bild von so einem kleinen Mädchen, das da allein vor dem schwedischen Parlament sitzt und halt gegen die Klimakatastrophe protestiert. Und dann haben sich überall auf der Welt diese Gruppen gebildet. Fridays for Future ist in dem Sinn eine sehr, sehr dezentrale Organisation. Und in Österreich hat es in Wien begonnen. Das waren ein paar, drei Leute im Besonderen, die bei der COP, bei der Conference of Parties, also der Weltklimakonferenz waren. Das war damals in Katowice. Und die haben eben dort auch die Greta getroffen und sich dann gedacht, eigentlich braucht es Fridays auch in Wien. Und haben halt einmal am Heldenplatz eine Demo angemeldet und so bei den ersten Streiks waren so 15 Leute. Und wir sind da im Winter, weil es kalt war, herumgelaufen und haben skandiert und Lieder gesungen. Und dann kam der 15. März. Und bis zum 15. März war Fridays eigentlich, also ich bin immer hingekommen, weil es nett war und weil es mir wichtig
15.
war.
15. März 2019.
Ja, ja. 2019. Ja. Und es war, hatte aber auch immer ein bisschen den Charakter von einem kleinen Freundestreffen irgendwie. Und langsam sind so mehr Leute gekommen und das Bewusstsein ist gestiegen und natürlich am Anfang der große Aufschrei, dürfen die Schüler überhaupt das, dass sie da nicht in die Schule gehen, niemand hat über das Klima geredet, alle haben darüber geredet, ob die Schulpflicht durchgesetzt werden muss. Und dann am 15. März waren plötzlich tausende Leute auf der Straße. Das war der erste weltweite Klimastreik, wo junge Leute überall auf der Welt eine Demo organisiert haben gegen die Klimakatastrophe. An diesem Tag. Und auf einmal waren die Straßen voll mit Leuten aller Altersgruppen und verschiedenster Hintergründe. Und dann war Fridays in den Medien und bekannt. Und seitdem eben bemühen wir uns auf dem aufbauend, wirklich einmal eine Lösung zu erreichen.
Und wie seid ihr organisiert als Bewegung oder als Organisation?
Also wir orientieren uns bei dem Organisationssystem an der Holokratie. Das ist so ein Konzept, das eigentlich auch aus Unternehmen kommt, wo es eben darum geht, Hierarchien möglichst flach zu halten und die Partizipation möglichst, möglichst gut zu verteilen, dass den Vorteil hat, dass man viele Leute einbinden kann und Arbeit gut verteilen kann, aber auch, dass die Gemeinschaft gleichzeitig eben gemeinschaftlich organisiert bleibt. Und das hat es uns dann auch ermöglicht, dass dieses schnelle Wachstum, weil Fridays ist ja im Prinzip in der Organisation von 10 Leuten, so im Winter 2019 auf jetzt, ich glaube, wir sind in Wien wohl so 100, 120 Leute, wenn man alle zusammenzählt und österreichweit nochmal mehr. Und es gibt eben Arbeitskreise, verschiedene, die verschiedene, sich um verschiedene Aspekte kümmern unserer Arbeit. Und die sind sozusagen in sich organisiert und vernetzen sich untereinander.
Wer entscheidet dann am Schluss, welche Geschichte passiert und welche nicht?
Also, es kommt drauf an. Es gibt Entscheidungen, wir versuchen immer die Entscheidungen auf einem niedrigen Level, dass das möglich ist, die zu treffen. Und wenn es jetzt darum geht, was soll auf dem nächsten Banner stehen für den Streik, das kann der Freitagsstreiks-Arbeitskreis entscheiden zum Beispiel.
Das Mikro stürzt.
So. Oh no.
So, okay, aber wir haben uns, glaube ich, ich und das Mikro haben uns wieder versöhnt. Ja, entschuldige.
Alles okay. Und wenn es eben Entscheidungen sind, die strategisch wichtig sind und die auch die gesamte Bewegung betreffen, dann gibt es sozusagen Leute, die aus den Arbeitskreisen sich treffen und nochmal vernetzen, wo es ist sozusagen aufeinander abgestimmt und koordiniert wird. Und in dieser Kommunikation werden dann eben die Entscheidungen getroffen, beziehungsweise nicht im Treffen von den Leuten notwendigerweise, sondern auch durch Einbeziehung der Arbeitskreise. Und das ist halt die Kommunikationsplattform.
Aber gibt es sowas wie eine Koordination, die dann am Schluss...
Nein, wir wollen vermeiden. Also wir haben jetzt nicht ein Gremium von Leuten, die dann die Chefs sind und alles entscheiden. Weil eben das, also wir sind ja jetzt kein Unternehmen, wo wir sagen, es gibt die Unternehmensführung und die anderen kriegen halt dann Geld, dass sie das machen, was sie sagen. Sondern wir sind so eine Gruppe von engagierten Leuten, die... wo auch viele Leute gute Ideen haben und sich einbringen wollen. Und so versuchen wir, diese Entscheidungsstrukturen möglichst breit zu halten, damit alle eben einen Platz finden in der Bewegung. Und das hat bisher eigentlich sehr gut funktioniert. Es gibt natürlich Entscheidungen, die schnell irgendwo getroffen werden müssen. Es gibt Leute, die sind schon länger dabei, Leute, die sind noch nicht so lange dabei, Leute, die kennen sich in einem Bereich mehr aus als andere und andere dafür in einem anderen. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wer dann in Entscheidungen was sagt, aber generell haben wir Entscheidungen auf demokratischer Basis.
Ja, und das ist ja auch so, dass ihr ja immer dargestellt werdet als SchülerInnenbewegung. Seid ihr das? Also seid ihr vor allem Schülerinnen und Schüler? Gibt es auch andere? Also der Michi hat beispielsweise auch eine Veranstaltung von euch entdeckt, dieses Generationendialog nennt. Ja, seid ihr alle Schülerinnen und seid ihr alle so super jung und seid ihr eine Generationenorganisation?
Natürlich, das ist ein bisschen auch in der Entstehung von Fridays, weil die Greta halt die Schule bestreikt hat und dieser Schulstreik sozusagen der Ausgangspunkt und der Kern von Fridays war und irgendwie auch ist. Fridays for Future als Gruppe in Österreich ist von Studierenden gegründet worden, was jetzt aber eigentlich im Anspruch von dem, was es sein soll, nicht direkt eine Auswirkung hat. Fridays ist eine Jugendbewegung, also sozusagen wir als junge Generation fordern, was nicht nur die Verantwortungsträger auf Staatenebene schon längst unterschrieben haben, sondern was eigentlich auch unser Geburtsrecht sein sollte, nämlich eine lebenswerte Zukunft für uns und für unsere Nachkommen. Und in der Bewegung gibt es Studierende und Schüler hauptsächlich. Wir versuchen auch noch andere Leute zu erreichen, wie zum Beispiel Lehrlinge oder andere junge Leute. Aber es steht natürlich auch Älteren offen.
Da darf ich da was nachfragen? Also erste Frage, weil es mich schon lange beschäftigt, sagt man Greta Thunberg oder Greta Thunberg?
Ich kann kein Schwedisch, deswegen würde ich es wahrscheinlich sowieso nicht richtig aussprechen.
Ja, okay, fair enough. Ich glaube, es war Thunberg. Genau. Aber ich habe auch keinen Plan. Aber da gibt es ja relativ viel Kritik immer wieder an der Greta Thunberg, dass das in Wirklichkeit eine Instrumentalisierung ist. Also die Eltern dahinter stecken, dass da ältere Leute dahinter stecken, dass da Marketinggeschichten dahinter stecken. Ich glaube, jetzt ist sogar der Name Fridays for Future als Markenname eingetragen worden von ihr, wo es jetzt vielleicht sogar gute Gründe dafür geben kann, dass halt nicht irgendein Unternehmen sich draufsetzt, aber gleichzeitig heißt das eigentlich, dass da statt, dass es demokratische Strukturen gibt, eigentlich jetzt so die Gruppe das sehr stark kontrolliert. Also wie seht ihr das? Wie gibt es da die Gefahr auch so von einer starken Personifizierung oder findet ihr das eigentlich eh positiv, dass es da so eine Galionsfigur gibt? Wie seht ihr die Kritik?
Ja, es gibt natürlich immer, also es gibt viele Leute, denen das nicht gefällt, dass es jetzt Fridays gibt. Zum Teil, weil sie von der Zerstörung des Weltklimas profitieren persönlich, wie zum Beispiel gewisse Konzerne. Andererseits aber auch, weil sie sich das teilweise gar nicht vorstellen können, wie das sein kann, weil sie Dinge auch vielleicht falsch verstehen oder eben also in einer ganz anderen Welt sich leben. Und deswegen wird es, glaube ich, immer Leute geben, die sich noch irgendwas einfallen lassen, einfach um die Bewegung zu versuchen zu diskreditieren, was natürlich Unsinn ist. Und so ist es auch mit diesen Instrumentalisierungsvorwürfen. Also es gibt viele Statements von der Greta, wo sie eben auf das also zu dem Stellung nimmt. Und unabhängig davon, die Fridays-Bewegung ist eine internationale, komplett dezentrale Jugendbewegung. Und ich glaube, es gibt, also das ist so riesig und so nicht hierarchisch global gesehen, dass man das in diesem Sinn gar nicht instrumentalisieren kann. Und natürlich ist es, also ja, es ist uns halt ein Anliegen, uns eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Das ist, worum es da geht. Die zweite Frage war, habe ich das richtig verstanden, wie stehen wir dazu, dass das halt auf sie oft so hin gelenkt wird? Und das kommt lustigerweise eigentlich nur von den Medien. Das kommt nicht von uns, das kommt von den Medien, weil die halt sowas mögen, weil sich das gut verkauft anscheinend, wenn man da ein Gesicht eben auf dem Cover hat. Mhm. Und es ist auch ein großer Vorteil, dass sie jetzt überall eben Zugang hat, dass sie in Davos reden kann. Zumindest mal, dass sie sich.
Aber ist das nicht der. Also, Entschuldigung, aber ich meine, ich habe das gesehen und ich fand jetzt die Inhalte auch okay. So gleichzeitig, das Auditorium, von dem sie da spricht, ist halt ein bisschen lame. Also irgendwelche Konzernchefs, irgendwelche Regierungschefs, irgendwelche Multimilliardäre, da wird sie voraussichtlich niemand überzeugen. Also die Frage ist, ich verstehe, warum man das Forum nützt, aber auf der anderen Seite macht man sich dann nicht auch ein bisschen. Jetzt fehlt mir gerade das blendende Wort. Wie wird man nicht instrumentalisiert auch, indem die dann sagen können, aber wir haben die Greta Thunberg eingeladen nach Davos und damit kümmern wir uns ja
um Anführungszeichen. Greenwash Greta.
Ja, also eben nochmal von vorher, wir trommeln das nicht, dass sich die Bewegung Fridays for Future auf die Greta reduzieren lässt. Also es ist ja eine sehr breite Bewegung. Und ja, es gibt immer wieder Bestrebungen, da irgendwo Greenwashing zu betreiben. Und zum Beispiel gab es letztes Jahr diesen Four Game Changers Award, den wir dann zurückgewiesen haben, weil wir halt gesehen haben, dass es eigentlich die anderen, die da prämiert worden sind, also dass das ein komplettes Greenwashing ist. Also sage ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht. Allerdings, Fridays hat
also nicht sogar der damalige blaue Infrastrukturminister Hofer ganz prominent in diesem Four Game Changers, bilde ich mir eine. Ja.
Auf jeden Fall, Fridays beruft sich auf die Wissenschaft. Wir sagen, es gibt die Erkenntnisse, hört's drauf. Und so nur die Handlungen zählen letztlich. Egal, wie oft jemand die Greta einlädt, man kann immer schauen, wie viele Emissionen gibt es, wie entwickelt sich das Weltklima, und das sind die Fakten einfach. Und die kann man nicht greenwashen.
Darf ich noch einmal von vorher nachfragen, weil das war für mich noch offen. So diese Geschichte, dass Fridays for Future als Marke eingetragen
ist. Ja, das habe ich vergessen, das
stimmt. Was sagst du da dazu?
Ja, ich sehe, woher das kommt. Wir sind natürlich immer wieder, also jetzt, es ist jedes Mal, wenn ich sehe, dass jetzt wieder irgendein Autokonzern mit der Rettung des Weltklimas wirkt, denke ich mir einerseits, ja, cool, dass wir jetzt so eine thematische Hegemonie schon entwickeln können. Das ist ermutigend. Andererseits auch ein bisschen traurig zu sehen, dass das anscheinend irgendwie zu funktionieren scheint, dass Leute wirklich glauben, mit sowas durchzukommen quasi. Und von dem her sind wir immer wieder so Versuchen von Instrumentalisierung und Greenwashing ausgesetzt. Das ist sicher auch der Hintergrund für diese Markeneintragung, damit man irgendwie dagegen vorgehen kann, wenn jetzt zum Beispiel die OMV sich OMV for Future nennt. Das ist der einzige Hintergrund, den das hat. Ich persönlich sehe das jetzt, also natürlich wäre es besser, wenn das nicht notwendig wäre, aber ich verstehe, warum das eben von der Greta auch umgesetzt wird. Und normalerweise, was man halt verbindet mit Marken, sind diese ganzen Firmen und Konzerne und all das. Aber was ist das eigentlich? Also es bedeutet ja nur, dass nicht jeder diesen Begriff verwenden kann. Das ist natürlich einerseits problematisch, weil wir ja wollen, dass jeder Fridays for Future im Sinn von Fridays for Future verwenden kann. Und so ist es ja auch. Also es wird ja jetzt nicht gesagt, du musst das und das und das machen, sondern es ist einfach nur, wenn jeder, der oder die sich für die Rettung des Weltklimas einsetzen will, ist herzlichst eingeladen, eine eigene Fridays for Future Gruppe zu gründen oder zu einer zu kommen, die es schon gibt.
Könnte ich jetzt zum Beispiel eine, keine Ahnung, Fridays for Future Gruppe Wien Favoriten gründen?
Ja, also da wäre es uns natürlich von Fridays for Future Wien lieber, du würdest zuerst mit uns ins Gespräch kommen.
Na klar, aber also jetzt rein, nur weil du jetzt gesagt hast, jeder könnte.
Was müsste denn eigentlich getan werden? Also was fordert ihr denn eigentlich? Jetzt geht es darum, das Weltklima zu retten, und alle hat man bei allen schon den Eindruck, dass irgendwie alle um die Wette das Klima retten wollen, und teilweise ziemlich erregte Debatte. Was müsste denn passieren aus eurer Perspektive? Also wie steht sie denn zu CO2-Steuer und Co.?
Also zuerst mal allgemein, was müsste passieren? Natürlich auf sozusagen grundlegendster Ebene hat Fridays for Future auch international eine Forderung, und das ist, haltet das Pariser Abkommen ein und begrenzt die globale Erhitzung auf 1,5 Grad.
Kannst du kurz sagen, was das Pariser Abkommen
ist? Das Pariser Abkommen, das war die Weltklimakonferenz 2015, wo sich alle Staaten der Welt, beziehungsweise 198 Staaten, darauf geeinigt haben, die Erderhitzung weit unter 2 Grad zu halten und wenn möglich auf 1,5 Grad zu beschränken. So, Zitat aus. Das haben alle Staaten und Staatsoberhäupter fast alle Staaten der Welt unterschrieben und haben sich dazu bekannt. Halten tun sie sich leider nicht daran, und deswegen braucht es jetzt uns Junge, die dann daran erinnern, an ihre Verantwortung und daran, dass sie sogar, es braucht eine globale Jugendbewegung, nur damit Regierungen das umsetzen, wozu sie sich schon längst bekannt haben.
Warst du noch der zweite Teil der Frage?
Die Frage war eigentlich, wie denn das dann passieren soll. Also was, was müsste denn...
Genau.
Also da gibt es ja, beispielsweise, es gibt ja mehrere Sektoren, also darum wird das ja dann oft diskutiert. Ich glaube, es waren vier. Industrie, Verkehr, Wohnen. Macht diese Einteilung überhaupt Sinn, so wie man das diskutiert? Und wenn ja, wo müsste man denn da am stärksten ansetzen?
Ja.
Also uns wird ja zum Beispiel immer gesagt, dass diese CO2-Steuer sozusagen, also die ist ja total stark in der Debatte und man hat den Eindruck, Steuer drauf und alles wird gut. Gleichzeitig sozusagen hat man den Eindruck, dass das Ganze immer sehr als ein Verzicht, den alle leisten müssten, daherkommt. Ist das so? Sagen, retten wir das Klima, indem wir einfach alle weniger konsumieren, tun, was auch immer? Also ich meine, also wie soll das denn, also wie retten wir denn das Klima
laut also,
Fridays for Future?
Genau. Wie vorher gesagt, eben die zentrale Forderung, wir müssen das Klima retten, eben das Pariser Abkommen, 1,5 Grad. Die anderen Sachen ergeben sich aus dem, was ist jetzt die logische Konsequenz davon, was müssen wir eben machen, wie du richtig sagst, um das Klima zu retten. Und das sind jetzt dann keine Sachen, die wir vertreten, weil es uns halt gefällt oder weil wir es sympathisch finden, sondern das ist faktenbasiert. Das sind Dinge, die notwendig sind. Wie jetzt das gelöst werden kann, da gibt es natürlich ganz verschiedene Ansätze. Fest steht, es braucht eine grundlegende Transformation. Es wird nicht reichen, irgendwo ein paar Technologien zu ersetzen. Es wird nicht reichen, irgendwo ein paar Leute auszutauschen, sondern wir müssen als Gesellschaft und auch als Weltgesellschaft, wenn man so will, unsere Lebensweise ändern, unsere Wirtschaftsweise ändern. Und das ist etwas sehr, sehr Umfassendes und sehr, sehr Grundlegendes. Und es gibt natürlich verschiedenste Maßnahmen jetzt. Zuerst möchte ich ein bisschen auch auf das eingehen, weil du das auch jetzt ansprichst mit dem Verzicht. Was ist Verzicht überhaupt? Verzicht wird ja so definiert, dass man etwas nicht macht, was man eigentlich gerne machen würde aus irgendeinem Grund und was einem eigentlich gut täte. Und ich persönlich sage nicht, dass Fridays for Future Verzicht vertritt. Ich würde sagen, Fridays for Future vertritt, also die Sachen zu unterlassen, die uns eigentlich nur schaden würden. Langfristig schaden werden, aber auch kurzfristig vielleicht gar nicht so viel Sinn ergeben. Zum Beispiel wird oft geredet über den Konsum, wir müssen unseren Konsum reduzieren. Das klingt erstmal sehr nach Verzicht. Ne? Es ist nämlich so, auch wenn wir jetzt, also wir haben einen enormen Energieverbrauch, jetzt global und auch national, und wir können nicht darauf hoffen, dass hoffentlich in den nächsten Monaten, weil wir müssen dieses Jahr noch die Emissionen reduzieren, damit sich das ausgeht, irgendeine Wundertechnologie kommt und wir sofort alles umstellen können. Das heißt, wir müssen zusätzlich zur Umstellung auf erneuerbare Energien, müssen wir auch unseren Konsum reduzieren. Ist das jetzt Verzicht? Wenn man sich anschaut, es gab schon 2018 einen offenen Brief von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die zum Beispiel dazu aufgerufen haben, vom Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator wegzukommen. Das hat einerseits den Hintergrund, dass es für die Welt schädlich ist, immer mehr Wachstum und immer mehr Produktion und andererseits gar nicht wirklich was bringt. Es gibt Studien, die Konsum mit Glück, mit subjektivem Glückempfinden korrelieren und man sieht, dass es sozusagen eine Art Wurzelfunktion ist. Das heißt, es beginnt mit einem recht linearen Zusammenhang. Das heißt, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt werden, geht es einem besser. Das ist auch Konsum. Das ist wichtig. Darüber hinaus, irgendwann aber, flacht die Kurve immer mehr ab und man sieht, also, dass es eigentlich
gesagt, gar nicht, ich brauche das 27. T-Shirt nicht mehr.
Ja, ganz genau.
Danke,
ja,
so.
Danke für die Vereinfachung. Ja.
Weil ich glaube, wenn wir jetzt anfangen über Wurzelfunktionen, dann steigen uns die Leute aus.
Ja.
Und so haben wir erfahren, dass Michael Bombolo 26 T-Shirts hat.
Ja, ich habe sogar mehr, ich gestehe es. Ich hatte eine Zeit lang so einen T-Shirt-Sammelwahn, aber über den möchte ich jetzt nicht sprechen.
Ja. Und das ist ja oft, also na, vielleicht, viele, also wir kriegen das ja auch dauernd vermittelt. Viele Dinge glauben wir nur zu brauchen, weil es uns die Werbung dauernd einredet, mit der wir bombardiert werden, im öffentlichen Raum, im Fernsehen, im Radio, überall im Prinzip. Und diese konstante Beschallung mit Werbemist, sage ich jetzt polemisch, ist nicht nur für die geistige Gesundheit negativ, sondern auch macht uns glauben, dass wir unser Glück durch Dinge erreichen können, durch die wir das gar nicht erreichen können. Also das ist einfach in der Natur der Sache, dass wir als Menschen vielfältige Bedürfnisse haben, die wir längst nicht alle durch Konsum erfüllen können. Und es macht uns eigentlich, also es geht uns nicht besser, wenn wir das versuchen. Und deswegen ist in dieser Konsumreduktion, das kann Erleichterung sein, das kann Freiheit sein und das kann auch, also dann können wir uns wirklich fragen, was brauchen wir, um ein gutes Leben zu haben. Und dann werden wir wohl sehen, dass es eben nicht das 26. T-Shirt ist.
Aber als ehemaliger T-Shirt-Sammler muss ich widersprechen. Nein, du hast völlig recht. Aber ich habe eine Frage, nämlich, ich meine, der Akku hat jetzt die Rutsche gelegt und du hast sie natürlich genommen, nämlich so der Verzicht. Mhm. Und ich stimme dir auch tatsächlich zu. Gleichzeitig ist die Frage, ob diese Diskussion über den Verzicht aller nicht ein bisschen auch wegwischt die Frage der Verursacher, weil ob ich jetzt 26 oder 27 T-Shirts habe, wird voraussichtlich deutlich weniger verändern als die Emissionen der 10 größten Ölkonzerne und die Art und Weise, wie politisch verhandelt wird, wie Straßen gebaut werden, wie klimaschädliche Konzerne rauspumpen, Waffenindustrie, Rüstungsindustrie, Werbeindustrie und so weiter so.
Absolut.
Oder die Art und Weise, wie die Textil- und Modeindustrie funktioniert, weil also ich meine, es ist ja kein Zufall, dass wir irgendwie, also der Michi zumindest hunderte T-Shirts hat. Also.
Absolut, ja.
Ich möchte darüber nicht sprechen.
Ja, und wahrscheinlich, also kann eine Person nicht für das verantwortlich machen. Und darum danke auch, dass du das nochmal ansprichst. Das ist ganz, ganz zentral und ganz, ganz wichtig. Weil natürlich eben diese Konzerne, die unglaublich schlecht, also für das Klima produzieren, die Sachen produzieren, die in diesem Ausmaß gar nicht gebraucht werden und die dann eben diese Werbung, also Milliarden für Werbung ausgeben. Adidas zum Beispiel hat, ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen vergessen, aber ich habe da mal eine Auflistung gesehen, die haben wirklich Milliarden für Werbung ausgegeben. Mhm. Um dann zu sagen, ja, die Konsumenten sollen entscheiden, ist einfach nur zynisch. Mhm. Und natürlich bequem, weil man sich da auch aus der Verantwortung stehlen will. Das machen Regierungen leider, das machen Konzerne leider und das muss aufhören. Es braucht eben systemische Lösungen und deswegen sagen wir auch bei Fridays nicht, die Leute müssen ihren Konsum verändern. Das ist wirklich nicht unsere zentralste Forderung. Unsere zentralste Forderung ist, wir müssen als Gesellschaft und als Staaten, als Staatengemeinschaft unsere Lebensweise verändern. Das ist eine systemische Frage. Der Klimawandel lässt sich nur systemisch lösen. Das bedeutet, dass man Regierungen in die Pflicht nimmt und dass man Konzerne in die Pflicht nimmt, eben entsprechend ihrer Verantwortung. Ja. Mhm. Und diese persönliche Perspektive ist auch Teil davon, aber nicht der große Teil, sondern diese, eben, wie du richtig gesagt hast, ist die Infrastruktur, die sich ändern muss, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Ich kann zum Beispiel nicht zu irgendjemandem gehen und sagen, er soll nicht mehr Auto fahren, wenn es keine Öffis in seinem Ort gibt. Ja. Ne? Und darum braucht es halt dort Öffis.
Oder es ist auch eine Kohlefrage. Ich kann zu niemandem sagen, nimm nicht das billige T-Shirt, das halt unter verdammt miesen Arbeitsbedingungen produziert ist, wenn die Leute halt einfach keine Kohle haben, um sich halt die Kleidung aus dem Waldviertel zu kaufen oder
absolut,
so.
Absolut, ja, absolut. Also drum auch Klimagerechtigkeit wieder der Slogan. Das ist eine Sache, wo man eben auf alle schauen muss und das allen ermöglichen muss und das uns ermöglichen muss, allen auf eine Weise zu leben, die für uns gut ist und die für die Welt gut ist.
Ja, ich finde das ja auch gefährlich eigentlich ein bisschen, weil also angenommen, ich wäre ja der bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Arbeitgeberverhandler. Ich meine, vielleicht würde ich dann auch sagen, also wir werden die Löhne nicht so hoch erhöhen, weil das ist ja mehr Konsum. Man weiß nicht, der größte Teil Österreichs sollte sich doch bitte in Konsumverzicht üben. Und was mir daran auch noch eingefallen ist, weil sozusagen was bei diesen Verzichtsdebatten dann nie kommt, man könnte ja eigentlich auch auf Arbeit verzichten oder auf sozusagen ein Ausmaß an Arbeit. Ne? Mhm. Sprich Arbeitszeitverkürzung, ich sag's jetzt einmal einfach so.
Ja, genau.
Also das kommt dann halt nie.
Voll. Also ich persönlich mag das Wort Arbeitgeber nicht, weil, wenn man nur das wörtlich auftrennt, wer gibt denn seine Arbeit? Aber total. Es gibt jetzt auch immer wieder neue, nachhaltige Wirtschaftskonzepte. Zum Beispiel, ich habe vorher schon diesen offenen Brief der Wissenschaft von 2018 erwähnt, der eben solche alternativen Wirtschaftsformen fordert. Und Konsumreduktion bedeutet eben auch, dass weniger produziert werden muss, weil einfach viele Sachen gar nicht notwendig sind. Und dadurch kann man jetzt zwei Sachen machen. Entweder die sogenannten Arbeitgeber, also die Besitzenden, sagen zu denen, die arbeiten, wir brauchen euch nicht mehr und wir kassieren einfach. das wird nicht funktionieren. Oder man sagt, wir haben einfach als Gesellschaft begrenzte Ressourcen, wir haben aber wirklich genug Ressourcen für uns alle. Und wie teilen wir das jetzt auf? Das heißt, die Konsequenz aus dieser Konsumreduktion ist dann notwendigerweise, wenn man es logisch macht, Arbeitszeitverkürzung. Und das bedeutet mehr Freizeit, mehr Zeit für gemeinschaftlichen Austausch, für Begegnungen, für demokratische Partizipation. Und das kann eigentlich der Gesellschaft nur gut tun.
Ich hätte noch eine Frage zu den Pariser Klimaschutzzielen, die du angesprochen hast. Also du hast gesagt, dass das ist so die zentrale Idee von Fridays for Future, dass das eingehalten werden muss. Aber ist das nicht unfassbar lame? Also da haben sich, du hast gesagt, glaube ich, 198 Regierungen, die zum Großteil lobbyiert worden sind, wahrscheinlich von bestimmten Konzerninteressen zusammengesetzt und haben irgendwie so das Minimum von irgendwas festgehalten. Und ist das nicht schon ein extrem defensiver Ansatz zu sagen, das muss es sein, da müsste doch viel mehr und viel schneller passieren?
Also das sollte man jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich meine mit dem das Pariser Abkommen einhalten, die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen. Mhm. Und das ist unglaublich weitreichend. Das ist eine riesige Forderung. Und das wird unser ganzes Wirtschaftssystem, unser Gesellschaftssystem umkrempeln. Zum Besseren, wenn wir es richtig machen. Und das ist die Aufgabe des Jahrhunderts. Und nicht nur deswegen, weil das wird Jahrhunderte danach auch noch beeinflussen, ob wir das schaffen oder nicht. Was schon ein bisschen lame ist, ist die Unverbindlichkeit des Pariser Abkommens. Das heißt, die Staaten haben sich nicht zu bestimmten Zeitabschnitten verpflichtet, wo sie Meilensteine erreicht haben müssen, noch so sehr. Sie haben sich nicht verpflichtet, gewisse Maßnahmen umzusetzen. Zu sich aber verpflichtet haben, ist nationale Klimapläne vorzulegen, die Jahr für Jahr verschärft werden müssen.
Aber es gibt ja keine Sanktionen, wenn sie es nicht tun, ne?
Nein, und das ist auch ein Problem, weil sie sich einfach nicht dran halten. Mhm. Und darum braucht es eben uns als Fridays for Future. Und darum braucht es uns alle als Zivilgesellschaft, die sagen, ihr müsst jetzt handeln. Wir brauchen diese Veränderung und es wird sowieso Veränderung passieren, ne? Das Klima wird sich verändern. Das heißt, gestalten wir die Veränderung zu unserer positiven Entwicklung oder werden wir von einer Veränderung irgendwann überrollt, die wir nicht mehr kontrollieren können und die uns dann in wer weiß was für Zustände mitreißen wird.
Apropos Kontrolle, es gibt ja auch diese wenig verwunderlich unter der Industrie und dem industriellen Recht populäre Position, dass man durch neue Technologien sozusagen die ganze Sache einfach lösen könnte. Teilweise gibt es ja teilweise richtig bizarre Vorschläge, dass man irgendwie Emissionen einfach in den Boden leitet und was weiß ich was. Nun habe ich aber vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, wenn ich ihn wieder finde, kommt er in die Shownotes, wo sozusagen durchaus kritische Klimaaktivistinnen argumentiert haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir ohne derartige Technologien es tatsächlich schaffen werden und sozusagen, dass ob man es will oder nicht und ob das jetzt sozusagen strategisch der Weg ist oder nicht, dass man solche Dinge brauchen wird, also so Carbon Capture Technologien, also Emissionen in den Boden leiten und teilweise klingt es ein bisschen wie Science Fiction, also so Terraforming irgendwie. Wie stehst du denn dazu?
Also, zuerst mal so eine Anekdote. Es gibt eine Millionen Jahre alte Technologie zur Carbon Capture und Lagerung von CO2 im Boden und das sind Bäume. Also ich finde es ein bisschen lächerlich, wenn man jetzt sagt, wir müssen irgendwie riesige Maschinen da aufbauen, die das machen. Über die Bedeutung von Wäldern und Pflanzen für den Menschen, das ist ein riesiges Kapitel, wo man reden könnte. Wie stehe ich persönlich dazu? Einerseits natürlich zum Beispiel sind die Kosten für erneuerbare Energien in den letzten Jahren massiv zurückgegangen. Das heißt, es wird immer effizienter, es wird immer lohnender, was natürlich super ist, weil uns das auch viel bringt und das ist wirklich zu begrüßen. Also natürlich, jeder Beitrag ist wichtig. Ich sage jetzt nicht, das muss so sein und diesen Beitrag brauchen wir nicht. Wir brauchen alle Beiträge. Wo man echt aufpassen muss, ist, wenn das als Entschuldigung verwendet wird, um zu sagen, wir müssen ja nichts verändern. Wir können ja genauso weiter produzieren wie vorher, weil wir haben ja jetzt diese erneuerbaren Energieträger. Das wird auch nicht funktionieren, einfach deswegen, weil auch die hergestellt werden müssen und weil auch
weil auch für die Produktion eben Ressourcen draufgehen, weil das Verschmutzung bewirkt und weil eben endloses Wachstum auf einem begrenzten Planeten Nona nicht möglich ist. Es gibt natürlich Leute, die sagen, man kann das Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln, aber die gibt es schon seit Jahrzehnten und es hat einfach nicht funktioniert bisher. Abgesehen davon, dass es gar nicht notwendig ist für unser, für ein wirkliches gutes Leben. Das heißt, natürlich ist es für Konzerne bequem zu sagen, weil die ja, also beziehungsweise wahrscheinlich eher die Konzernchefs dann halt richtig viel Geld scheffeln durch diesen immer größer werdenden Verkauf. Aber na, auch das allein wird die nicht glücklich machen. Sage ich jetzt aus psychologischer Perspektive. Und ja, Technologien sind auch wichtig, aber Technologien sind ein kleiner Teil der Lösung und das sollte man nie vergessen.
Es ist eh schon ein bisschen angesprochen worden, nämlich die Frage, wie wir denn eigentlich dahin kommen. Ja. Nun gibt es ja jetzt in Österreich eine Regierung zum Beispiel, die ja angeblich das Beste beider Welten vereint. Habt ihr als Fridays for Future euch eigentlich das Regierungsprogramm angeschaut und wenn ja, was haltet ihr von den Maßnahmen 1, 2, 3 Ticket und Co.?
Also wir haben uns natürlich das Regierungsprogramm angeschaut und wir bei Fridays for Future sind auch nicht parteipolitisch. Das heißt, wir laden alle ein, zur Lösung beizutragen. Und von dem her haben wir uns eben das Regierungsprogramm angeschaut und begrüßen auch einige Maßnahmen, die da drinnen sind, weil das sind zum Beispiel Klimaneutralität bis einige Jahre bevor dem, was die EU vorgibt, 2040. Das ist natürlich sehr gut, das ist, was wir brauchen. Aber das ist eine komplexe Frage. Ich persönlich würde auch kritisieren, dass die Klimagerechtigkeitsaspekte noch ein bisschen unterbetont sind. Und wir haben eben auch eine sogenannte Klimaprüfung gemacht vor der letzten Wahl, wo Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unabhängige diese Regierungsprogramme analysiert haben von allen antretenden Parteien. Und die Bestnote, und wir brauchen nicht weniger als diese Bestnote, hat keine der Parteien bekommen. Die ÖVP nicht, die Grünen aber auch nicht. Und das heißt, wir werden denen jetzt genau auf die Finger schauen, wir werden kontrollieren, was die machen und die Fakten werden uns berichten, ob sie am richtigen Weg sich befinden oder nicht. Und im Moment ist es leider noch nicht sehr ermutigend, weil Österreich ist, es gibt ein Ranking der Klimaambitionen, Österreich ist auf Platz 38, was eigentlich richtig schlecht ist, hinter China sogar. Und das heißt, es gibt wirklich, wirklich Aufholbedarf. Und es gibt ein paar ambitionierte Vorhaben. Ich meine, das 1-2-3-Ticket ist gut, das ist ein kleiner Aspekt, der hilfreich ist, Öffi-Ausbau ist hilfreich. Man kann es das nicht eben auf das reduzieren, aber es gibt eben ein paar begrüßenswerte Maßnahmen. Es gibt einige Maßnahmen, die fehlen, wie zum Beispiel die CO2-Steuer, auf das bin ich vorher noch nicht eingegangen. Ich persönlich halte das für eine sehr wichtige Komponente, weil es eben auch zur sozialen Gerechtigkeit beitragen kann. Also dieses Polluter-Pays-Prinzip, ne? Und
was heißt das auf Deutsch?
Das heißt, dass die zahlen, die mehr zahlen, die mehr verschmutzen. Das ist es im Prinzip.
Und das trägt zur sozialen Gerechtigkeit bei?
Das trägt dann, also ein Argument, das die ÖVP zum Beispiel gern verwendet, um gegen CO2-Steuern zu argumentieren, ist ja, dass dann die Leute mehr belastet werden, die eh schon weniger haben. Also, ja, das ist natürlich, die ÖVP setzt sich sehr für die weniger Besitzenden ein. Nein, das war es leider. Also ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen. Das ist aber, also da ignoriert man, dass es Rückführungsmechanismen geben muss dafür. Ne? Also die Einnahmen aus der CO2-Steuer, was macht man denn damit? Damit könnte man zum Beispiel Klimaförderungen vergeben für Regionen, die jetzt noch weniger Infrastruktur haben und so weiter. Das heißt, man kann das zu einem sozialen Projekt auch machen, wo der Gerechtigkeitsaspekt gestärkt wird.
Das bin ich im Hintergrund, dass ich verzweifelt schneidet.
Also so CO2-Steuer so ein bisschen als Umverteilungsinstrument, ja, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also von denen, die eben, dass die beitragen, die auch mehr zum Problem beigetragen haben und dass da dann eben diese soziale Verteilung im Blick behalten würde.
Okay. Aber vermisst du ein bisschen, sozusagen, es schaut nicht so aus, als käme das, meinst du?
Es kommt, also wir werden sehen. Es ist schade, dass es verschoben worden ist und dass es da eben auch in der Regierung teilweise gebremst wird und bei anderen Sachen auch. Also ja, ich würde mal sagen, es ist gut, dass es jetzt mehr Ambitionen gibt. Es braucht wahrscheinlich noch mehr Ambitionen und wir werden auch sehen, ob diese Ambitionen umgesetzt werden, weil Papier ist geduldig, die Erde aber nicht und das Weltklima nicht. Und das heißt, wir brauchen jetzt Handlungen. Wie gesagt, der Weltklimarat hat ausgerechnet, dass wenn wir irgendeines von den Zielen erreichen wollen, 1,5 Grad, 2 Grad, die Emissionen in diesem Jahr noch, das heißt, wir haben 10,5 Monate, sinken müssen. Ja, das ist die Aufgabe. Und nicht, welche Bekenntnisse gibt es, sondern das muss einfach umgesetzt werden.
Okay, das heißt, wir haben 10,5 Monate?
Ja. Wir haben, also es gibt den jetzt steigende CO2-Emissionen noch an und die müssen eben nicht nur aufhören anzusteigen, sondern sie müssen sinken. Und dafür haben wir eben diese bis Ende des Jahres jetzt Zeit. Und dann haben wir Zeit, klimaneutral zu werden, global bis 2050, aber natürlich Europa als wohlhabende Nation, also Nationenverbund mit historischen Emissionen, wäre es eigentlich angebracht zu sagen, wir schaffen es bis 2040, weil wir können das. Und andere Staaten, die es schwerer haben, hätten dann ein bisschen Zeit noch, um nachzuziehen.
Okay.
Weil wenn wir sagen bis 2050, dann hat das die Voraussetzung, dass alle anderen auch bis 2050 das schaffen.
Und ihr als Fridays for Future sozusagen wollt das weiterhin unterstützen als Bewegung durch Druck auf der Straße, wenn ich das richtig verstehe?
Ja, wir müssen. Also wir sind die dann auch betroffen sein werden. Mhm. Und wir müssen jetzt auch diesen Druck erzeugen, weil es ist einfach bisher noch nicht genug passiert. Und das heißt, wir werden so lange Druck auf der Straße machen, wir werden so lange auch das Gespräch suchen mit allen Akteuren, wir werden so lange zu Veranstaltungen gehen, wir werden so lange mit den Wissenschaftlern Veranstaltungen machen, wir werden so lange in Regierungsprozesse versuchen, uns einzubringen und eben jeden Freitag auf der Straße demonstrieren und weltweite Klimastreiks veranstalten, bis das Problem gelöst ist.
Okay.
Weil nichts anderes bleibt uns übrig auch.
Ja, dann hoffe ich ja, wir haben Erfolg. Ja, jetzt sind wir da schon ans Ende eigentlich gekommen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Daniel. Danke dir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den hoffentlich sehr zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und natürlich bedanke ich mich auch beim Amerlinghaus, das uns den Raum zur Verfügung gestellt hat. Danke, danke, danke. Der Michi schaut mich an, er will noch was sagen.
Na, alles Liebe.
Alles Liebe. Das ist ein schönes Schlusswort. Alles Liebe.